Von mir einen wunderschönen guten Morgen. Die alle die dritte Kerze heute anbekommen. Nee? Wer war das? Nee? Titus, wir sind Leidensgenossen. Ich habe bestimmt 5 Minuten gekämpft mit dieser dritten Kerze. Irgendwie erst der zu lang docht und der brannte und auf einmal war der doch ganz kurz in die Kerze. Was habe ich Mist? Habe ich gegraben und habe das dann freigegeben. Irgendwann ging sie wieder an. Aber ihr wisst ja, die Kerzen sind ja gar nicht das Wichtigste. Die sollen uns ja nur erinnern, dass wir näher rücken an das Fest, was für uns Christen das zweitwichtigste der Welt ist, nämlich die Geburt unseres Heilands. Viele haben das vergessen, aber wir erinnern ja immer wieder dran. Jedes Jahr aufs Neue kommen auch Heiligabend hier Menschen her, die sonst das ganze Jahr über nicht kommen. Und ich hoffe dann immer, dass sie das mitnehmen, worum es eigentlich geht, dass sie Christus kennenlernen. Und heute haben wir einen ganz ungewöhnlichen Titel für die Predigt. Heilungssakramente. Also für die Nicht-Katholiken hört sich das an wie ein bayerischer Fluch. Und für die Katholiken hört sich das sehr vertraut an. Und die denken jetzt an ganz andere Sachen, als die, an die ich eigentlich dabei denke. Iris sagt, also ein schräger Titel. Ja, manchmal brauchen wir schräge Titel, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Also das Wort Sakrament laut Wikipedia bezeichnet im Christentum einen Ritus, der als sichtbares Zeichen beziehungsweise als sichtbare Handlung eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt und an ihr teilhaben lässt. Und das, meine ich, ist sehr erstrebenswert, diese Art von Sakrament. Nicht unbedingt das, was unsere katholischen Geschwister damit verbinden, das sehen wir in einigen Bereichen doch ein bisschen anders, weil wir glauben doch mehr an die Bibel an sich als an überlieferte Rituale. Nun, diese Definition nach schauen wir uns heute ein paar solcher Sakramente oder sakramentalen Handlungen an, die Bibel uns mitgibt und die uns helfen soll, Heilung zu empfangen. Heilung ist eine gute Sache. Es gibt eins, was noch besser ist. Gesundheit. Und wenn Heilung zu Gesundheit führt, glaube ich, sind wir in ganz biblischen Wegen unterwegs. Nun, worüber ich heute zunächst sprechen will, und das hat eigentlich mit all dem das meiste zu tun, wenn wir von Sakrament der Heilung sprechen, dann müssen wir in Markus 11 reinschauen. Markus 11, Abvers 22. Das ist die Situation, wo Jesus gerade einen Baum verflucht hat, der, obwohl er so aussah, keine Frucht enthielt. Und dann kamen sie dann am nächsten Morgen da vorbei und der Baum war von der Wurzel her komplett verdorrt. Also das ist ja nicht nur normal. Als Gärtner weiß ich, das geht nicht über Nacht. Egal, was du machst, selbst wenn du den absägst, ist der am nächsten Tag immer noch grün und fängt erst so in den Tagen an zu welken. Wisst ihr, was ich meine? Und der Baum war komplett ruiniert von einem Tag auf den anderen. Und der war noch im Boden. So, und jetzt fragten die Jünger natürlich, ey, was war das denn jetzt? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Oder besser gesagt, ist Neues Leben Übersetzung, übersetzt es hier auch richtiger, habt den Glauben Gottes. Ach, wieso braucht Gott den Glauben? Er ist doch Gott, könnte man meinen. Aber tatsächlich sehen wir, dass Gott all das, was wir heute auch hier materiell genießen dürfen, im Glauben erschaffen hat. Nämlich wie? Er sprach und es ward oder entstand oder war da. So, also diese Art von Glauben, sagt uns hier der Markus, sollten wir selbst haben. Jesus sagt das durch Markus. Markus übermittelt ja nur. Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Okay, lesen wir weiter. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Amen. Nicht zweifeln. Zweifel ist nämlich das Gegenstück zu Glauben. Ein anderes Wort, womit man das griechische Wort für Glauben, Pistis, übersetzt, ist Vertrauen. An was vertraue ich? Wir haben in Deutsch, wir benutzen das Wort Glauben oft zweckentfremdet und gar nicht in dem tieferen Sinne. Aber wenn Glauben Vertrauen bedeutet, sagt Jesus hier, ihr müsst es im Vertrauen darauf aussprechen, dass das, was ich gesagt habe, wahr ist. Okay, darum geht es immer. Es geht letztendlich immer darum, wem wir vertrauen. Und wem wir vertrauen, dessen Worte nehmen wir ernst. Wenn du mich näher kennst und ich gebe dir ein Versprechen, dann weißt du eins sicher, der Typ hält sein Wort, wenn es ihn alles kostet. Weil das ist ein Teil meines Charakters. Nun, ich bin nur ein Mensch. Aber ich habe herausgefunden, dass er genauso ist und noch viel besser. Wenn er was zusagt, hat mir eben meine Schwester Maria zugesprochen, steht in meinem Hochzeitsring, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33, Vers 4. Und er sagt, wenn ihr nicht zweifelt, nicht zweifelt. Das heißt nicht, nicht vertraut. Sondern glaubt, dass das, was du sagst, was er sagt in dem Fall, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und weiter sagt er, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt oder vertraut, dass ihr es empfangt, wobei die Elberfelder übersetzt, glaubt, dass ihr es bereits empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Ihr wisst, das ist eine Form des Vertrauens. Dafür musst du mich sehr gut kennen, wenn du mir so glauben willst. Stell dir mal den Mensch vor, dem du am allermeisten vertraust in deinem Leben. Und der sagt dir jetzt Folgendes. Am Dienstagmorgen wirst du 1000 Euro auf deinem Konto finden, die ich dir überwiesen habe. Spätestens. Ab diesem Tag, wo du das hörst, wirst du dich freuen. Oder? Weil der Mensch, der dir das gesagt hat, dem vertraust du, richtig? Und das ist genau der Punkt. Manchmal liegt es nicht an, es liegt immer an uns sowieso. Aber manchmal geht es darum, dass wir ihn nicht so gut kennen, wie wir sollten. Weil wir mit ihm nicht so viel Zeit verbringen. Ja gut, wir gehen in den Gottesdienst natürlich. Und manchmal gucken wir sogar in die Bibel. Aber das war es auch oft schon. Aber wenn du ihn so kennst, wie du den kennst, dem du am meisten vertraust, die Person, die du dir eben vorgestellt hast, wie anders würdest du auf einmal die Bibel lesen? Du würdest nicht lesen, ah, da steht das und das. Sag, ey, weißt du, was Gott mir gesagt hat? Hier steht, wenn ich ihm vertraue und das Richtige ausspreche, werde ich haben, was immer ich sage. Wow! Ich kenne Kirchen, da würde jetzt keiner mehr auf seinem Platz sitzen bleiben. Die würden rumrennen, jubeln, schreien. Gut, sind afrikanische Kirchen, aber das wäre so. Das wäre so. Weil wir sind manchmal nicht kindlich genug, wisst ihr? Ich habe das so geliebt. Ich war mal in Ghana, habe einen Film gezeigt. Es war ein christlicher Film, es ging um Boxer und der boxte dann da. Leute, das war ein Open Air, da waren, weiß ich, 200-300 Leute vor der Leinwand. Wir haben Beamer und Leinwand darunter gekarrt und haben das Du, was habe ich noch nie gesehen? Die haben mitgefiebert, die haben geschrien. Die waren nicht einfach Zuschauer, ah, netter Film. Die waren drin, weißt du? Die waren voll dabei. Oh nein, oder ja, laut drauf. Da war eine Stimmung, sage ich euch. Das war die coolste Filmvorführung, die ich je gesehen habe. Ich hatte so einen Spaß. Und ich habe gehört, es gibt tatsächlich Völker, wo das so ist, wenn du Filme guckst. In Israel muss es so ähnlich sein. Wenn du da im Kino bist, ist es anders als hier. Die sind mittendrin dabei, die gucken das und die sind dabei, die feuern an und die, ja, es ist kindlich, ja klar, es ist kindlich, weil natürlich hören die Leute, die Akteure, die hören nichts davon. Aber weißt du, sich in was reinzubegeben, hat was. Und wenn es dann was Göttliches ist, dann bringt's auch was. Das ist, wie ich meinen König kenne. Okay, zurück zu Markus 11. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Ich meine, Jesus spricht. Okay, ist nicht meine Idee. Es ist Jesus und Markus zitiert ihn nur. Er gibt damit ein, das vielleicht das wichtigste Anti-Heilungssakrament. Gibt es sowas? Nee, das ist kein Sakrament mehr. Das ist, aber das größte Hindernis, man könnte sagen, vielleicht sogar der größere Berg, um deine Heilung zu empfangen, ist nicht immer dein Unglaube, sondern es ist oft deine mangelnde Vergebungsbereitschaft. Wenn du dir erlaubst, jemandem seine Sünden zu behalten und weiterhin sauer auf ihn zu sein und dich weiterhin als Opfer zu fühlen, sagt Gott, schneidest du gleichzeitig die Heilungsschnur zu deinem Leben durch. Nicht, weil Gott das nicht will, sondern du machst das. Er sagt, du machst das. Denn das ganze Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, steht auf Vergebung. Ich meine, das Kreuz ist Gottes Logo, oder? Überall, in allen Kirchen, aller Denominationen wirst du irgendwo ein Kreuz finden. Und er sagt, wenn, weil du vergibst, vergebe ich dir. Wenn du nicht vergibst, kann ich nichts machen, weil du zerstörst das Werk, was an dir wirken müsste, ja selbst. Und wenn du es anderen nicht zugestehst, wie kann ich es dir geben? So, das sind ganz harte Worte, die ich jetzt gerade mache. Und vielleicht sagst du, Pastor, du hast keine Ahnung, was mir passiert ist. Und ich sage dir, nach 30 Jahren glaube ich das nicht mehr. Ich habe viel gehört, wirklich viel, viel Schlimmes, viel Furchtbares gehört und mitbekommen und mitbegleitet. Und ich habe bisher niemanden gefunden, der nicht durch Vergebung frei geworden wäre. Je schlimmer das ist, was dir passiert ist, desto befreiender ist Vergebung in deinem Leben. Wenn du vergewaltigt worden bist, wenn du missbraucht worden bist, vielleicht jahrelang. Ich kenne Geschichten, ich kenne Personen persönlich, die das erlebt haben. Und wenn du dann siehst, was passiert, wenn Vergebung da reinkommt, du schneidest dann andere Schnüre durch, nämlich die Schnüre, durch die dein Übeltäter dich dein Leben lang immer noch beeinflusst. Lange, lange, Jahre, Jahrzehnte nach den Taten. Die schneidest du durch. Indem du sagst, Gott, ich übergebe dir das. Du bist ein gerechter Richter, ich lass los. Ich leg das dahin. Diese Steine unterm Kreuz sind nicht nur Steine. Die repräsentieren genau diese Dinge. Jede Schuld, die ich getan oder die an mir getan wurde, liegt da unter dem Kreuz von Jesus Christus. Nicht unter diesem physischen, das ist ein Symbol, versteht richtig. Aber da gehört es hin. Und immer wenn ich mich davor knie oder davor stehe, dann sage ich, da liegt all der Dreck. Und da bleibt er. Danke, Jesus, dass ich ihn nicht mit mir rumschleppen muss. Ich würde sehr, sehr kriechen inzwischen, weißt du, wenn ich meine Lebensschuld von 5 Jahrzehnten immer mit rumschleppen müsste. Ich bin so froh, dass er mir die abgenommen hat. Und ich kann freigehen, ich kann mich entspannen, ich kann mich freuen. Ich kann wie ein Kind manchmal einfach Gottes Gegenwart genießen, voller Dankbarkeit. Weil ich kann nichts dafür. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Und in deinem übrigens auch wenn du es noch nicht weißt. Das Wort, was hier für Empfangen gebraucht wird, glaubt, dass ihr es empfangen habt, das ist nicht einfach so, mal gucken, was passiert. Sondern das bedeutet, danke, es ist meins. Danke Gott. Es ist ein sehr aktives Wort im Griechischen. Es bedeutet, proaktiv zu nehmen, was Gott uns da reicht. Das ist eines der größten Geheimnisse, was viele Christen nie verstanden haben. Die denken immer, naja, Gott gibt es mir nicht, also ist es wohl nicht für mich. Das ist nicht die Wahrheit. Ich habe herausgefunden, Gott hat keine Stiefkinder, auch keine Enkelkinder oder irgendeine benachteiligtere Gruppe in seinen Kindern. Er liebt dich genauso, wie er Jesus geliebt hat. Das habe ich euch vor kurzem erst in Johannes 17, ich glaube es war Vers 24, bewiesen. Und wenn er dich so liebt wie Jesus, wird er dir gar nichts enthalten. Im Gegenteil. Er liebt es. Aber es ist wie bei mir zu Hause. Da steht ein Kühlschrank. Meine Kinder, wenn da, wir wissen, wenn da nichts namentlich beschriftet ist, kann man sich frei bedienen. Auf der Butter habe ich noch nie einen Namen draufstehen sehen. Auf der Wurst auch noch nicht. Dann mag es ja, dass da Süßigkeiten mal drinstehen mit dem Namen drauf. Da weiß aber auch jeder Bescheid. Okay, nicht für mich. Oder wenn, dann mit Ärger hinterher. Nee. Aber tatsächlich ist es noch nie passiert, dass meine Kinder sich an den Tisch gesetzt haben und haben gewartet, bis die Cornflakes aus der Speisekammer rübergeflogen sind, die Tür des Kühlschranks sich öffnete und dann magischerweise die Milch ihnen entgegenkam und sich ergoss. Aber so denken wir manchmal über das, was Gott uns verheißen, versprochen hat. Ja, Gott hat ja Verheißung von Heilung gegeben. Also, wenn nichts passiert, bin ich es nicht wert, sagen die anderen. Dann sagen wir, keine Ahnung, ist es nicht für mich, Gott will mir was beibringen, sagen dann die evangelikalen Geschwister, die nicht verstanden haben, dass Gott immer gut ist und er niemals Krankheit schickt oder zulässt, um uns zu lehren. Er lehrt uns durchaus, wenn Krankheit in unserem Leben kommt, kann er oft sogar viel besser, weil wir kommen mal runter. Wenn du mal eine Woche im Krankenhausbett gelegen hast, weißt du, was ich meine? Auf einmal hörst du Gott ganz anders. Ist das, weil Gott dich jetzt mehr liebt oder Gott dir das geschickt hat? No way. Aber du bist jetzt viel mehr auf Empfang gestellt, weil all die Ablenkungen deines Lebens nicht da sind oder weniger davon da sind. Weißt du? Und Gott nutzt das gerne, aber Gott schickt es nicht. In dem Moment, wo er es ihm unterstellt, ist es auch eine Schere, wo er wieder die Leitung durchschneidet, durch die er seine Heilung gerne schicken möchte. Weil, naja, solange du nicht sicher bist, dass er wirklich heilen will, kann man nicht kühn beten, oder? Solange kann ich nicht an den Kühlschrank gehen, ihn öffnen und mir das rausnehmen. Das wäre ja vielleicht gar nicht Gottes Wille. Und das glauben eben viele Christen. Vielleicht ist jemand dabei, dem es so geht, oder hört es jemand hier irgendwann im Podcast. Bitte, schau in deine Bibel, schau ins Neue Testament. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dazu. Und vergiss diese 2, 3 Bibelstellen, wo es um Paulus sein Dorn im Fleisch geht. Das ist nicht, was Krankheit meint. Im ganzen Kontext meint dieser Dorn Menschen, Personen, die es ihm schwierig gemacht haben in der Zeit. Solche Dörner im Fleisch kenne ich sehr gut. Aber das sind keine Krankheiten, das sind waschechte Personen, die einem das Leben schwierig machen können. Okay, aber nur so viel bis hierhin. Lasst uns aber anschauen, was sagt diese Bibelstelle über das Anwenden? Wie kann ich dieses Sakrament des Glaubens nehmen, um Heilung zu empfangen? Das steht hier ganz klar drin. So klar, dass es schwierig ist, es zu überhören. Zunächst mal ist es ein Ritus, mit dem wir Heilung empfangen. Okay, darum geht's. Denn die Berge, die hier beschrieben werden, es gibt andere Bibelstellen parallel dazu. 3 von 4 Evangelisten sprechen dieses Thema an. Die einen sagen Berg, die anderen sagen dazu Baum. Was auch immer. Bäume, Berge, die im Weg stehen, die uns nicht ans Ziel kommen lassen, können, nicht nur, aber können Krankheit sein. Und bei einigen, heute ist es so, es ist vielleicht dein größter Berg im Leben. Du hast gerade eine Diagnose und bist nicht glücklich damit. Du kommst da nicht drüber weg. Und die Ärzte machen dir vielleicht auch wenig Mut. Pass auf, was hier steht. Ich wiederhole nochmal diese Verse am Anfang. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt das, was er sagt. Geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. So, in diesen 2 Versen haben wir 3-mal sprechen und 2-mal glauben. Also Vertrauen ist natürlich eine Basis, aber ich finde es so interessant zu sehen, welche Bedeutung mein eigener Mund hat, um das aus dem göttlichen Kühlschrank zu holen, was ich bedarf, was ich brauche. Ja, Moment, wenn das mein eigener Mund ist, dann wundert es mich nicht, dass mein Tisch immer leer ist. Könntest du denken. Weil so kühn spreche ich mit niemandem. Mag sein. Je nachdem, welche Kinderstube du gehabt hast, ist es normal, sich zurückhaltend und so zu verhalten. Aber ich sag dir, dann müssen wir lernen, wie Kinder Gottes sprechen. Eine Königstochter oder ein Königssohn hat diese Art von falscher Zurückhaltung gar nicht nötig, weil er weiß, wer er ist. Davon haben wir kürzlich hier gesprochen, who am I? Und er weiß damit auch, was ihm gehört. Und wenn ich weiß, dass ich sein Sohn bin, sein geliebter Sohn, und ich weiß, was in seinem Wort gesagt wurde, ist für mich da niedergeschrieben. Es ist sein Testament für mich. Da steht drin, was mir gehört. Ab dem Moment werde ich nicht mehr sagen, oh Gott, wenn du willst, bitte heil mich doch ein bisschen besser. Wäre es schön, wenn es ein bisschen besser ging. Das wäre erbärmlich. Wenn dein Kind so zu dir spricht, vor dem offenen Kühlschrank, oh Mama, willst du mir nur so ein bisschen Milch geben? Ich habe so einen Durst. Willst du sagen, bist du noch ganz zu retten? Oder geh hin, hol dir die Flasche, nimm, was du brauchst. Sei gesegnet, oder? Und wir denken, Gott ist anders, ja? Hey, was für ein Gottesbild. Wo kommt es her? Ja, fehlt die Zeit, das zu analysieren. Aber glaub mir, es ist uralt. Nicht so alt wie die Bibel, aber uralt in Deutschland zumindest. Lass uns es revidieren. Fange an zu reden, wie eine Tochter Gottes redet, wie ein Sohn Gottes redet. Die weiß, ich bin Teil des göttlichen Haushaltes. Was Gott hat, ist mir, weil ich stehe im Bund mit ihm. Familie ist eine Bundesbeziehung. Ehe ist eine Bundesbeziehung. Kind Gottes zu sein, ist eine Bundesbeziehung. Die schönste und größte und wichtigste, die es gibt. Er sagt, wenn du in mir bist und meine Worte in dir sind, wirst du bitten, um was du willst, und es wird dir gegeben werden. Von meinem Vater im Himmel. Johannes 14 und 15. Ist das wahr oder ist es wahr? Danke, danke. Also, dreimal sprechen, zweimal glauben. Das bedeutet nicht, dass du weniger glauben musst, als du sprechen musst, aber es zeigt uns zumindest die Bedeutung dessen, was wir sagen. Unsere eigenen Worte sind ein Schlüssel. Ja, ein Schlüsselsakrament, um Heilung zu erfahren. Nicht der Heilungsprediger oder der super Wunderheiler oder all die, nicht deren Worte sind es, die dir Heilung aus Glauben geben. Die können Gaben haben, das ist fantastisch. Aber wenn du eine Heilung selbst empfangen willst, brauchst du dafür das Vertrauen, dass du weißt, wer er ist, was er für dich vorbereitet hat, was die Bibel über Heilung sagt und die Kühnheit, es im Glauben auszusprechen, sagen, danke Herr, das ist mir. Ich kenne ein paar Prediger, die sind da sehr extrem. Wenn du die zum Beispiel im Kaufhaus, also im Löhrcenter in Koblenz, die Rolltreppe hochfahren siehst und auf einmal schreien die, in Jesu Namen, Kopf weg, raus hier! Das wäre normal. Für die Person, die ich gerade vor Augen habe. Wie denken denn die Leute? Das ist immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie wichtig ist denn, was die Leute denken? Was ist wichtiger, was die Leute denken oder was ich empfange? Ich habe herausgefunden, dass manchmal das erste Wort nach einem Schmerz, nach einem Unfall, nach irgendwas, ist das Entscheidende. Was du dann aussprichst, macht etwas mit der ganzen Situation, was sonst so nicht gegangen wäre. Ich habe das so oft erlebt mit meinen Kindern, mit meinem Schwiegervater vor 5 Wochen hier. Ich habe gesagt, du stirbst nicht, du bleibst. Ich erlaube dir nicht zu gehen. Das waren mit die ersten Worte, als ich gemerkt habe, der stirbt gerade in meinen Armen. Dann haben viele von euch ihren Teil dazu getan, dass er nicht gestorben ist, preis sei Gott. Aber er hatte ein paar Mal die Gelegenheit zu sterben, die letzte Zeit. Was sind deine Worte? Oh, wie schlimm. Oh, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je ist ein Jammern. Das heißt, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Aber nicht, oh Jesus! Das wäre ein schönes oh je. Oh Jesus, du bist hier, danke. Du veränderst die Situation jetzt und hier. Ich sage kürzlich von Reinhard Bunke eine Biografie, bei Bibel TV vor ein paar Jahren aufgenommen. Und er sagte da was, das wusste ich so noch nicht. Er sagte, mein Schlüssel in Lesotho, in dieser Anfangszeit, wo er als Missionar da war und hat sehr wenig gesehen. Er sagte, der Schlüssel war, als ich gelernt habe, die Frage, warum dann doch jemand stirbt oder krank bleibt, nicht mehr zu stellen. Weil ich habe mich immer nur mit dieser Frage beschäftigt, wie viele Pastoren das auch tun, sagte er. Und deswegen siehst du nie was, weil du versuchst immer, der kleinste Nenner zu finden und bloß niemanden irgendwie herauszufordern oder offene Fragen einfach offen zu lassen. Das habe ich mir vor ein paar Jahren angewöhnt. Ich kann auch nicht alles erklären, was passiert und warum manches passiert und manches nicht. Aber ich habe mich entschieden, mich auf das zu konzentrieren, was passiert. Und da weiter drüber zu reden und da mehr zu erwarten. Und je mehr wir da sehen, desto schöner wird es doch. Und mein Gott, wenn nichts passiert, haben wir nichts verloren. Weil wir verbieten ja niemandem, Medikamente zu nehmen oder zum Arzt zu gehen. Im Gegenteil, wir ermutigen dazu. Aber wir glauben eben, da ist noch was, was etwas tun kann, was kein Arzt beitragen kann. Es geht darum, dass wir das tun, was Jesus getan hat, gerade hier. Dass wir über das Endresultat sprechen. Nicht den Ist-Zustand ständig wiederholen. Oh ja, der Arzt hat gesagt, der Arzt hat gesagt, der Arzt hat... Preis sei Gott für Ärzte, aber weißt du, das muss ich einmal hören und dann kann ich sprechen, aber Gott hat gesagt, aber Gott hat gesagt, aber Gott hat gesagt. Und dann lege ich Gottes Wahrheit über die Tatsache der Diagnose. Und wisst ihr, was sich verändert? Die Diagnose. Immer? Hoffentlich. Ich habe es oft genug erlebt, um mutig zu sein und sagen, ich erwarte das immer. Und wenn mal nichts passiert, was habe ich verloren? Gar nichts. Ich sage immer noch, danke Jesus für all die guten Dinge in meinem Leben. Und das sind immer noch so viele, dass ich es in der Stunde nicht schaffe, die aufzuzählen. So ist meine Gebetszeit immer voll mit Dank. Egal, was gerade man erlebt oder auch nicht erlebt. Es ist jetzt 15 Jahre her, dass mein Vater, der hier vorne sitzt, und dieses Jahr 77 geworden ist, dass er an einem Aneurysma nahezu tot war, gestorben ist. Er war am St. Vincent's Krankenhaus, unserem Krankenhaus hier, nachdem er in Hadamar falsch diagnostiziert wurde. Und es vergingen Stunden um Stunden und er litt furchtbare Schmerzen. Und als er dann da in der Intensivstation ankam, ihr habt das Zeugnis vielleicht schon gesehen oder gehört, auf YouTube ist es ja mehrfach sogar, dann sagte der behandelnde Arzt auf Intensiv, er wird wahrscheinlich nicht überleben. Meine Mutter war da, meine Frau war da, ich war da. Wir tun natürlich, was wir können, aber in dem Moment, wo wir ihn öffnen, weil das Aneurysma ist ja die Hauptschlagader, braucht es 2 bis 3 Herzschläge, um so viel Blut in den Bauchraum auszupumpen, dass das Herz einfach es nicht mehr schaffen wird. Es geht zu schnell, bevor wir da was machen können und alles finden. Also er macht uns überhaupt keinen Mut, aber wir fuhren dann zu meiner Mutter damals nach Hause, nach Hadamar, versammeln uns im Wohnzimmer, meine Schwester kam noch dazu und ihr Mann. Und wir sprachen nicht das aus, was der Doktor uns gesagt hat, sondern wir segneten die Ärzte mit Weisheit, mit perfekter Führung bei der OP, die anstand. Und wir sprachen Leben aus über meinen Vater. Das, was du sagst, wenn du weißt, wer er ist und was er sagt, hat solch eine Macht. Glaub mir, Harry Potter und Co. ist lächerlich. All das Zaubererzeug ist lächerlich gegen das, was deine eigene Zunge vermag zu tun, in Übereinstimmung mit dem Wort und Willen Gottes. Und das haben wir erlebt. 15 Jahre später ist immer noch da. Nein, lass jetzt nicht Gedanken zu, hätte ich doch. Hör auf damit. Es ist nicht wichtig, was in deinem Leben nicht so gelaufen ist. Auch in meinem Leben ist nicht alles so gelaufen. Lass das hinter dir. Und lerne jetzt für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Entscheide jetzt. Ab heute laufen Dinge anders. Ich kann immer erst dann Dinge anders machen, wenn ich sie gelernt habe. Wenn ich weiß, worum es geht und ich weiß, wie es geht. Und vielleicht ist das ganz neu, was du gerade hörst. Dann mache ich dir jetzt eine Tür auf in eine ganz neue Welt. Die Welt des biblischen Glaubens. Mir sind Dinge möglich, die du bisher denn nicht vorgestellt hast. Nun, worüber ich noch reden möchte, ist, dass wir das Maß verstehen. Das Maß, die Einheit. Wir wissen von der Bibel her, es gibt zum Beispiel ein Maß des Wirkungskreises, in dem wir Einfluss haben. Er gibt uns Zugriff auf ein Übermaß, lesen wir auch immer wieder. Mehr als wir erbitten oder denken können, heißt es dort. Wir bekommen Zugriff auf ein Übermaß. Es gibt das Maß an vorbereiteten Werken. Auch das ist da gibt es ein Limit, was Gott sagt, das habe ich vorbereitet. Und wenn du darin wandelst, ist es leicht und du kommst wo an. Es gibt Gottes Maßlosigkeit an Segen. Ich habe euch die Bibelstelle alle in das Handout gepackt, könnt ihr euch in Ruhe nachlesen. Aber worüber ich eigentlich reden möchte, ist das Maß der vollen Größe des Christus, zu der wir nach Epheser 4, Vers 13 heranreifen sollen. So, es gibt also einen Maßstab, wo Gott sagt, daran orientier dich bitte. Und der Maßstab ist nicht der Bernd Trümper aus Limburg. Das wäre erbärmlich. Der Maßstab ist Jesus Christus. Da lehne ich mich an, da will ich hinwachsen. Du hoffentlich auch. Das ist, und Leute, das ist ein Maßstab, das ist ziemlich cool. Melanie, wusstest du, dass er Tote auferweckt hat? Susan, wusstest du, dass er Kranke geheilt hat, jeglicher Art, oft, so schnell. Dass er Dämonen ausgetrieben hat, Ute, schon gehört. Ich weiß, ihr wisst das alle, deswegen darf ich euch ja das fragen. Und Gott sagt, das ist der Maßstab, an dem ihr euch ausrichten sollt. Machst du das schon? Er sagt, es geht um ein Heranreifen. Also nicht, ah ja, ich entscheide mich und bin morgen da. Nein, es ist ein Prozess, der in meinem Leben jetzt 30, 32 Jahre fast dauert. Und ich bin immer noch nicht da. Ist auch nicht schlimm. Aber ich bin heute viel mehr da als vor 5 oder vor 10 Jahren. Wenn du das richtig machst, reifst du immer mehr dahin. Der alte Mensch mag verfallen, aber innen drin Weißt du das? Innen drin wirst du attraktiver und attraktiver und attraktiver und es kommt der Tag, wo diese Hülle keine Rolle mehr spielt und deine Schönheit wird in einer Art und Weise zu sehen sein, die jeder sieht. Und wieder würden die Afrikaner jetzt auf den Stühlen tanzen. Versuchen noch ein bisschen Stimmung zu erzeugen, weil ihr seht so müde aus hier. Aber gut, dritter Advent, da ist natürlich die ganze Action jetzt schon fast gelaufen, ne? Oder vielleicht fallen dir auch all die Leute ein, denen du noch ein Geschenk kaufen musst. Ja, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ich weiß nur, wenn ich mein Leben neben das von Jesus Christus halte, ich meine, dem Jesus Christus, der Mensch auf der Erde war und 33 Jahre hier lebte, wenn ich mein Leben neben dieses Leben halte, da ist noch Luft nach oben. Das ist doch cool. Das heißt, also ich denke so, da gibt es noch was zu entdecken. Ich weiß längst noch nicht alles. Im Gegenteil, ist wirklich so, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wenig ich weiß. Und wie viel es zu entdecken gibt. Und ich sage, wow Gott, da geht noch was. Lass mich doch noch ein paar Jahre hier, das ist so spannend gerade. Da oben weiß ich dann ja alles, aber hier kann ich es noch herausfinden und lernen und anwenden. Und das ist so cool. Und dann gibt es noch ein Maß, nämlich im Römer 12, Vers 3 heißt es, Gott hat jedem von uns das Maß des Glaubens gegeben. Des Glaubens? Ich meine, du meinst den Glauben, den Jesus in Markus 11, Vers 23, 24, ja. Du meinst, ich hab das schon? Ja. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, ist das ein fester Bestandteil deiner geistlichen Grundausrüstung. Das gehört zum Basic Kit des Christen dazu. Ja, aber warum ist der da und nicht hier? Weil du dieses Maß wachsen lassen musst. Die Grundausstattung ist nur die Grundausstattung, aber sie trägt in sich das Potenzial, gewaltig zu wachsen. Im Glaubensgrundkurs habe ich früher gerne so Sonnenblumen oder Apfelkerne verteilt. Habe gesagt, hier, das ist, ihr habt alle denselben Kern. Aber weißt du, wenn ich euch nach 1, 2, 3 Jahren besuche und ich frage euch nach diesem Kern, werde ich unterschiedliche Dinge sehen. Da gibt es den, der hat seinen Kern irgendwo abgeheftet. Ja, das war Teil des Glaubensgrundkurses da rein. Dann gibt es Leute, die sagen, boah, den Kern, ich habe den schon mal in den Topf getan, aber ist nichts passiert. Ist im Kompost gelandet. Und da wird es Leute geben, die sagen, ich habe den Kern genommen, habe ihn eingetopft und habe ihn in die richtige Position gebracht. Sonne, genug Wasser, die Temperatur, alles war richtig. Und schau. Da ist er, der kleine Apfelbaum. Und alle haben dasselbe Maß gehabt, stimmt's? So, es ist nicht die Schuld von mir, weil ich habe dir ja weniger gegeben oder so. Nein, was wir daraus machen, ist unsere Entscheidung. Und das hat viel mit unseren Worten und unserem Vertrauen zu tun, wie im Markus 11 gelesen. Nun, ich habe euch gesagt eben, dass der Augenblick zählt. Und das meine ich so. Ich habe über Jairus schon mal gesprochen, diesen Synagogenvorsteher, der Jesus zur Heilung seiner Tochter rief und auf dem halben Weg kam jemand entgegen und sagte, dein Mädchen ist gestorben, brauchst den Meister nicht länger bemühen. Und es war die Sekunde, wo alles entscheidet. Weißt du, die eine Sekunde. Und bevor Jairus seinen Mund aufmachen konnte, zu Sätzen wie, oh schade oder oh nein, oh wie furchtbar und überhaupt tragisch, sagte Jesus, fürchte dich nicht. Weil was macht Furcht? Kennt ihr Pac-Man? So eine kleine gelbe Käsekugel, die frisst Punkte. So ein Computerspiel aus den 80ern. Furcht ist wie Pac-Man. Und die Punkte sind Glauben. Furcht knabbert die Punkte, knabbert den Glauben aus deinem Leben raus. Das macht Furcht. Deswegen sagt Jesus, stopp, hör sofort auf, dich zu fürchten. Lass Angst nicht rein. Angst ist ein Killer von Vertrauen. Das hast du selbst schon erlebt in Beziehungen, garantiert. Aus Angst in Beziehungen zerbrochen, die dir mal sehr, sehr wichtig waren. Vielleicht in der Familie, mit Freunden, mit Partnern. Angst macht es. Nahezu auf jeden Beziehungsbruch, auf den du zurückgucken kannst, wirst du Angst als Auslöser finden. Wirst vielleicht ein bisschen brauchen, bis du das realisierst, aber glaub mir, Angst steckt hinter den ganzen üblen Dingen auf dieser Welt, immer und immer. Hinter jedem Krieg steckt Angst. Ja, die wollen doch nur mehr. Ja, warum wollen die mehr? Weil die Angst haben, benachteiligt zu sein, weil die Angst haben, der andere hat mehr, weil die Angst haben, dass der andere zuerst angreift. Es ist immer Angst. Angst, Angst, Angst. Wenn du Angst aus deinem Leben raustust, zieht Weihnachten ein. spreche ich im 24. ein bisschen mehr drüber, was das bedeutet, angstfrei zu leben und sorgenfrei zu leben und stattdessen Frieden und Freude zu haben. Alle Zeit. Oh, ich sag dir, das wird cool. Okay. Das Jetzt, das, was du heute sprichst und lebst, bereitet deine eigene Zukunft vor. Wir haben oft das Denken, die anderen sind schuld. Mein Chef, meine Kollegen, meine Frau, meine Familie, mein Erbe, meine Gene, keine Ahnung, irgendjemand ist immer schuld. Aber ich sag dir, egal was war, heute ist ein neuer Tag. Diesen Tag hat der Herr gemacht und ich werde mich freuen und fröhlich sein in ihm. Damit wache ich jeden Morgen auf. Jeden Morgen ist das mein erster Satz, den ich mir erlaube zu sprechen. Das ist ein guter Satz. Vielleicht hast du einen ähnlichen. Die ersten Worte sind oft so entscheidend, wie der Tag verläuft. Oh, ich habe früher alles Mögliche gesagt, weißt du, wenn ich aufgestanden bin. Oh Mist, schon wieder Montag oder sowas. Ich sagte ja, die Montage waren wirklich dementsprechend. Programmiere du, was du willst. Sprich aus, was du willst, nicht das, was du hast. Ich könnte über das Handgelenk von meinem Sohn sprechen, über Raphaels Handgelenk, über meine Mamas Handgelenk. Deine Hand, weißt du noch? War gebrochen. So, was habe ich gesagt zu deiner Hand? In Jesu Namen, Hand, du bist heil. Dann fuhren wir zu mehreren Ärzten. Die guckten sich das an und sagten, ja, klassischer Bruch. Dann fuhren wir ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Und ich sagte immer noch, die Hand ist heil. Und da wurde sie genauer untersucht und auf einmal konnte sie auch wieder alles machen und der Arzt sagte, es ist kein Bruch. Null Bruch. Null Bruch. Bei meinem Sohn dasselbe. Die Geschichte habe ich schon 2-3 Mal erzählt, ich baue euch die. Die ersten Worte nach katastrophalen Momenten sind das Entscheidende. Und ich sag dir, in diesem Moment kommt ja nicht das raus, was du dir jetzt vornimmst. Das wäre ja einfach. Sondern das, was dann drin ist. Und das, was drin ist, und zwar in dem Moment, entscheidet, was dann rauskommt und was dann eben auch passiert. Deswegen ist meine Empfehlung nicht, okay, nimm heute eine Entscheidung und leg das fest, sondern verbring jeden Tag mit Gott. Auf die Weise, die für dich funktioniert. Hör dir Predigten an, glaubensstärkende Predigten, nicht irgendwelche Predigten. Das Internet ist voll mit Mist. Hör dir Sachen an, die deinen Glauben aufbauen, die dir zeigen, Zeichen und Wunder zugänglich machen. Hier, Georg Karl war ja eben eine Empfehlung, zum Beispiel. Oder Iris Trümper ist auch eine Empfehlung. Gibt ein paar richtig coole Leute, oder wenn du Englisch kannst, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, hör dir die Generäle an, weißt du, ich sag dir, das lässt dich nicht bleiben, wie du bist. Wenn du dir so ein Ding jeden Tag reinziehst, du wirst Abstand zu gewissen Personen haben, garantiert, aber du wirst Nähe zu ihm haben und Leute werden dich für komisch halten, aber du wirst ein Leben führen, das weit über dem ist, was du sonst jemals haben würdest. Und dann Beständigkeit, das darf ich euch nicht verschweigen. Beständigkeit ist eine wesentliche Unterstützungsmaßnahme. Galater 6, Vers 9, einer meiner Lieblingsbibelstellen. Das Richtige beständig tun bringt eine Ernte, sagt diese Bibelstelle. Und viele andere auch, gibt mehrere, die das selber aussagen. So, hör nicht auf damit, mit dem, was richtig ist. Füll dich, fütter dich mit dem guten Stoff. Lies die Bibel jeden Tag. Hör dir Predigten an. Verbring jeden Tag eine Zeit, wo du mit Gott sprichst und wo du dir auch Zeit nimmst zu hören. Man glaubt mir, es passiert. Meine Knie, ihr wisst es. Ein Jahr. Ist jetzt 12 Jahre her. Halleluja. Meine Knie beide desolat kaputt waren und die nach verschiedenen Untersuchungen sagten die Ärzte, wir müssen neue Gelenke einbauen. Und ich hatte einen Horror. Ich habe mal gehört, wie das so passiert. Ich habe, nee. Die hämmern dir da das Gelenk raus. Und, nee, will ich nicht. Und dann dachte ich, nee, ich gebe Gott eine Chance. Ich mache das, was ich eigentlich weiß, was ich tun sollte. Ich baue Glauben auf und ich spreche. Und dann war es dieses berühmte Sprechen bei den vielen Stufen in unserem Haus. Danke für deine Heilung, Herr Jesus. In deinem Namen bin ich geheilt. Ich danke dir, Jesus. Ehre sei dir. Ich bin geheilt in deinen Wunden. Nach Jesaja 53, nach Psalm 107. Ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe. Nee, nicht bei jeder Stufe, dafür sind es zu viele, aber bei vielen. Und eben ein Jahr lang. In diesem Jahr wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich habe trotzdem weitergemacht. Ich weiß nicht, ob das dein Weg ist. Meiner war es damals. Meine Frau sagte mir am Anfang dieser ganzen Sache, sagte, hör nicht auf, das ist meine Pastorin übrigens, sagte, hör nicht auf, in einem Jahr ist das Geschichte. Den Satz hat sie gesagt. Ich weiß nicht, wie sehr sie den bewusst gesagt hat, aber in dem Moment hörte ich, Gott spricht gerade. Hey, hörst du, Bernd, Gott spricht. Er spricht oft durch die Stimme meiner Frau. Und ich habe es festgehalten. Ich habe, okay, ja, ein Jahr. Und da habe ich Glauben aufgebaut durch diese Aussage. Und es war genau so. Nach einem Jahr waren die Dinge komplett Geschichte. Ich mache meinen Sport, ich mache alles wieder. Ich habe keinerlei künstliche Gelenke und Co. bekommen müssen, auch keine weitere Behandlung. Und ich bin so dankbar. 12 Jahre. Danke, Jesus. Ich will dir Mut machen. Weißt du? Ich weiß nicht, ob Gott dich genauso in allem führt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir oft andere Wege gehen müssen, als die, die wir bisher gegangen sind, um andere Ergebnisse zu haben, als die, die wir die ganze Zeit schon haben. Das weiß ich auch für mein Leben. Ich muss auch immer wieder gucken, wo bin ich in eine falsche Routine reingekommen, eine Routine, die mich nicht ans Ziel bringt. Ich habe noch ein Zeugnis mitgebracht, das hat Derek Prinz mal in der Tageslese geschrieben. Josef Prinz, Entschuldigung, der junge Prinz, der mit den Schlitzaugen. Eine blinde Frau wurde zu einem großen Heilungsevangelisten geführt, um für sich beten zu lassen. Nachdem er für sie gebetet hatte, fragte er sie: Nun sagen Sie mir, was Sie sehen. Sie öffnete ihre Augen, nur um gesagt zu bekommen: Schließen Sie Ihre Augen. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Sie öffnete ihre Augen erneut. Und wieder wurde ihr gesagt: Ich sagte nicht, Sie sollten Ihre Augen öffnen. Ich fragte Sie, was Sie sehen. Schließen Sie Ihre Augen. Nun sagen Sie mir, was Sie sehen. So ging es eine lange Zeit weiter, bis die Frau verstand, dass der Evangelist sie fragte, was sie im Inneren sah. Sah sie sich selbst sehend? Als sie das verstand, sagte sie: Ich sehe mich selbst mit der Fähigkeit zu sehen. Daraufhin sagte der Evangelist: Nun öffnen Sie langsam Ihre Augen. In diesem Moment öffnete sie ihre Augen und hatte perfekte Sehkraft. Als du zuletzt gebetet hattest, was hast du da in deinem Innern gesehen? Hast du für jemandes Heilung gebetet und die Person dabei aber in einem Sarg gesehen? Hast du für einen finanziellen Durchbruch von jemandem gebetet, aber gleichzeitig zu seinem Bankrott vor Augen gehabt? Weißt du, du bekommst nicht, wofür du betest, du bekommst das, was du zu empfangen glaubst, wenn du betest. Jesus sagte: Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt oder empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Dieses was auch immer deckt übrigens all deine Bedürfnisse ab. Und zu glauben, dass du empfängst, kommt vor dem Haben. Ich muss mich sehen, es bereits zu besitzen, bevor ich es empfangen kann. Jesus sagte einmal zu dem Hauptmann, der zu ihm kam: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Diener des Hauptmanns wurde zur selben Stunde geheilt von danach heraus, als er diese Worte hörte. Wenn du also betest, was glaubst und siehst du tatsächlich in deinem Innern? Also, ich kann es nicht wirklich sehen. Dann bete noch nicht. Ändere zuerst deine innere Sicht. Bau Glauben auf. Sieh dich in dem größeren Haus leben, das du benötigst. Oder sieh dich als jemand, der mehr als genug hat. Und wenn du es sehen und glauben kannst, dann bete im Glauben und du wirst empfangen, worum auch immer du bittest. Du bekommst nicht, wofür du betest. Du bekommst das, was du glaubst und was du dich innerlich empfangen siehst, während du betest. Nun, um das noch der Vollständigkeit halber zusammenzufassen oder fast vollständig. Hier gibt es sicherlich noch 2, 3 Kleinigkeiten, die ich hier nicht bedacht habe. Aber wir haben an Heilungssakrament in der Bibel die Salbung nach Jakobus 5. Wenn du krank bist, ruf die Ältesten, die sollen dich mit Öl salben. Bekenn deine Sünden, damit du geheilt wirst. Wir haben das Proklamieren von Heilungsbibelstellen. Hier empfehle ich das Buch von Krebs geheilt von Dodie Osteen. Fantastisches Buch, was alles aussagt, was ich hier aussagen könnte. Und noch ein Faltblatt enthält mit 40 Heilungsbibelstellen, die diese Frau bis heute, mehr als 40 Jahre nach ihrer Heilung, regelmäßig jeden Tag für sich ausspricht und sagt: Das ist meine Medizin, meine Vitamine sozusagen. Die halten mich da, wo ich hingehöre, nämlich in Gesundheit. Das Plädieren auf das Blut von Jesus ist ein solches Sakrament. Nach Jesaja 53 zum Beispiel. Ich plädiere auf das Blut. Kenneth Hagin gebraucht diese Formulierung sehr gerne. Er sagte: Ich plädiere auf das Blut, Jesus. Wenn der Teufel kommt und will mir irgendwas rauben, dann plädiere ich auf das Blut und sage: das ist mein Zeuge, das ist mir gehört. Ich lasse mir das nicht nehmen. Ich lasse mich nicht berauben, Teufel, von dir. Weder mit Gesundheit noch mit anderen Dingen. Die Anwendung von dem Namen Jesus Christus, auch da habe ich ein paar Bibelstellen dazu geschrieben, ist eins dieser Sakramente. in Jesu Namen, nicht in meinem Namen, nicht einfach so, sondern im Namen Jesu soll ich bitten, sagt der Sohn Gottes selbst, damit ich empfange, was der Vater für mich bereithält. Und schließlich können wir noch über die Gaben der Heilungen sprechen aus dem 1. Korinther 12, wo Gott einzelne Menschen begabt mit besonderen Heilungsfähigkeiten. Das heißt, wenn so jemand mit dir betet und er hat für diese Krankheit eine besondere Heilungsgabe, wird viel eher was passieren, als wenn du es selbst machst oder irgendjemand anders. Wir haben auch in diesem Haus haben wir Leute mit besonderen Gaben. Da sage ich auch gleich noch was zu. So, ich fasse es zusammen. Es ist der biblische Glauben, in dem wir Zugriff auf göttliche Heilung nehmen können. In ihm wirken viele der göttlichen Sakramente mit. Auch die anderen, die ich eben genannt habe, haben mit Glauben zu tun, immer. Zweitens, möglichst direkt das Richtige zu sagen, also den Augenblick zu nutzen und zu tun, ist von großem Vorteil, um seine Heilung zu empfangen und zu behalten. Und Beständigkeit ist oft die fehlende Zutat, um Heilung auch zu behalten. Manch eine Art Heilung empfangen, auch hier, wir haben tolle Heilung erlebt. Und dann geht jemand zurück in die Welt, weil er hat jetzt sein Problem gelöst, lebt wieder wie vorher und dann hörst du irgendwann später, ja, ist alles wieder wie früher. Denke ich. Ja. Nicht, weil Gott die Person bestraft, sondern die hat sich wieder losgeschnitten von diesem, sag mal, diesem Hochgeschwindigkeitskabel, was uns versorgt mit Heilung. Ja, der Teufel ist ein Schweinehund, der beraubt schnell wieder, auch Gottes Kinder, wenn sie es zulassen, wenn sie erlauben, dass der Teufel einen Fuß in die Tür bekommt. Und das ist so schnell passiert, Leute. Und er ist gerissen. Und drittens, im Glauben, meine Heilung zu empfangen, bedeutet aktives Sprechen und Handeln. Und jetzt steht doch mal bitte mit mir. Und ihr könnt. Wenn nicht, vielleicht nach dem Gebet. Das Wichtigste, was ich jetzt tun möchte, und das ist noch wichtiger als das Gebet um körperliche Heilung, ist es, dass wir dafür sorgen, dass in diesem Raum jeder, der möchte, ein Nachfolger von Jesus Christus wird. Was heißt das? Das heißt, bis heute hast du ihn entweder nicht wirklich als Herrn und Gott verehrt, vielleicht noch irgendwie religiös, aber nicht, bist du nicht so wirklich. Da war keine Beziehung, da war kein Jesus, ich liebe dich. Und diese Nähe war nicht da. Oder du hattest es mal und hast es für irgendwas verkauft. Für Bequemlichkeit, für irgendeinen anderen Lifestyle oder einen neuen Job. Manchmal passieren diese Dinge. Nicht mal absichtlich, aber du merkst dann auf einmal, ich bin da nicht mehr. Und für dich, für diese beiden Gruppen von Menschen möchte ich jetzt dieses Gebet sprechen. Für alle anderen, betet's mit, weil es ist ein gutes Gebet. Wir geben unser Leben damit Jesus Christus einfach nochmal ganz neu hin. Das ist ein Hingabegebet. Wenn du das möchtest, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Sünden. Bitte vergib mir und wasch mich rein. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Ah, wunderbar.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.